Jetzt freue ich mich riesig, zwei ganz besondere Leute begrüßen zu dürfen, Karin und Rudolf Fichtner. Ich kenne sie schon eine ganze Weile, also der Rudi war mein Klassenlehrer im Theologiestudium, ein Mann, von dem ich ganz viel gelernt habe, und Karin ist die, von der Rudi alles gelernt hat. Das ist also die starke Hilfe und der Rückhalt für Rudi. Ja, also er sagt das zumindest auch immer so. Also das ist, und er hat sogar gelernt, das ist eine, also wenn ich mal über diese Ehe was sagen darf, ja, also jetzt, ich würde aber sehr, sehr vorsichtig jetzt sein, okay? Ich weiß noch, wie Rudi uns erzählt hat, dass er aus Liebe zu Karin gelernt hat, aus Freude den Rasen zu mähen und Laub zu haken. Ja, also so, da sieht man etwas über die Qualität der Beziehung. Sie wollte immer, dass ich es mache, also habe ich mich irgendwann entschieden, es gerne zu machen. Das weiß ich noch wie heute. Einfach vielen Dank, dass ihr da seid. Vielen Dank, dass ihr euren Dienst tut im Reich Gottes. Wir wünschen euch als Gemeinde ganz großen Segen. Und ich will jetzt besonders auch nochmal an dich, Rudi, was Ermutigendes sagen, was mir immer wichtiger wird. Rudi ist wirklich ein Bibellehrer. Und ich habe das immer wieder erlebt auf Berührer und auch danach. Man hat irgendwas gehört, man hat was in der Bibel gelesen, man hat vielleicht irgendwas von irgendwem gehört, der irgendwas über die Bibel gesagt hat. Und ich manchmal als so junger Student, ja, da hat das echt was mit dir gemacht. Du hast sowas noch nie gehört, wie kann jemand sowas sagen? Und manches hat dich verunsichert. Ja, kennt ihr sowas? Und das ist einfach das, was ein Bibellehrer, ein guter Bibellehrer dann auch in dem Moment für dich sein kann. Er kann ein Halt für dich sein. Er kann dich mal wieder beruhigen, ja, und dir mal wieder noch eine andere Seite zeigen, die du vielleicht gerade übersehen hast. Und da gab es mehrere Situationen, das weißt du vielleicht nicht mehr, aber wo ich dich auf Dinge angesprochen habe, die mich unheimlich bewegt haben, die mich zum Teil auch verunsichert haben. Und dann warst du für mich wirklich so ein Halt und hast gesagt, mal ganz ruhig, und hat noch eine andere Seite mir gezeigt. Und ich glaube, es ist so eine wichtige Berufung. Manchmal schimpfen wir so über Bibellehrer und denken, oh, die machen es alles kompliziert und so weiter und will ja keiner hören. Wir wollen die Leute, die einfach nur cool sind auf der Bühne und so. Aber ich will an der Stelle auch mal dir was zusprechen. Ich habe gemerkt, Jesus, der Sohn Gottes, war ein Lehrer und er hat dem Volk gedient als Lehrer. Da über die Bibelstelle, die du in der letzten Predigt hier erwähnt hast, wo er das Volk sieht und sie waren verschmachtet und so weiter, er setzt sich mit ihnen hin und er lehrt sie. Apostel sind heute so innen, auch so, wenn wir jetzt mal von Gemeindekontext reden. Und ich sage immer, Paulus war ein Apostel, indem er ein Lehrer war. Das ist jedenfalls meine Überzeugung. Und ich merke, wenn du dann mit Menschen unterwegs bist und du kommst in Momente, wo sie so durch richtig tiefe Fragen gehen, da kann ihnen oftmals nur noch ein Lehrer helfen. Jemand, der ihnen die gute Wahrheit Gottes auch auf eine tiefe Art und Weise erklärt und auf ihre Fragen auch in der Tiefe eingehen kann. Und das möchte ich dir einfach nochmal so mitgehen. Ich glaube, euer Dienst ist so wichtig auf Berührer. Der Dienst eines Bibellehrers ist so wichtig und so gefragt. Und nimm diesen Zuspruch einfach auch mit in deinen Dienst. Gott segne dich und uns jetzt.
Ich danke dir. Vielen Dank. Ich habe jetzt seit Jahren, seit 2000, wann war es? 2007 bis 11, gegrübelt, warum du Öli heißt. Aber ich wusste es nicht. Öli, ihr kennt Öli. Deine Worte gehen mir runter wie Öl, machen auch nervös natürlich. Vielen Dank, es ist schön hier zu sein. Ich möchte erstmal Grüße ausrichten, das hatte ich vorhin vergessen. Ich vergesse das eigentlich ständig, aber dann gibt es ja Leute, die sagen, du hast wieder nicht gegrüßt. Nämlich aus der Ecclesia Brenzbach, das ist jetzt unsere Heimatgemeinde, wir sind im Odenwald. Die ganz Älteren kennen noch vielleicht einen Rudi Schlag oder bestimmte Geschwister noch aus dem Odenwald, darf ich grüßen. Und aus Berühr vom Theologischen Seminar, ich vertrete quasi beides. Und das ist das Beste, wenn einer beides ist. Ecclesianer und Berianer, so wie euer Lukas, ganz starker Typ, dann wird das was Gutes. Also, liebe Grüße. Gott ist wirklich gut, Gott ist genial. Gestern Nachmittag bekam ich große Angst, ob ich überhaupt herfahren kann, weil ich ein absoluter Laie bin, was Autos anbelangt. Ich war zwar Fahrer bei der Bundeswehr, aber da habe ich zwei Fahrzeuge geschrottet. die ich hätte warten sollen. Während der Fahrt, ich habe einmal einen Papierfilter ausgebaut und Schrauben gelockert. Dann war ein Farbefehl und die Filter lagen noch, so ein gelber Papier vom VW-Bus hinten. Alle Kabel waren weg und dann kam ein Farbefehl und ich hatte echt, es war nicht bewusste Sabotage, es war einfach Dummheit. Jawohl, ich habe das Auto zugemacht, die ganzen Schrauben, so eine Schellen, so ein Röhrchen, Filter, alles lag noch auf dem Teer und bin losgefahren und es ging. Und weil es ansprang, dachte ich, passt schon. Dann bin ich auf der Autobahn, hat es vorne geraucht, hat mein Beifahrer gesagt, du lass uns lieber anhalten. Ich sage, wieso, das können wir nicht sein, weil wir haben einen Motor hinten. Aber das hat nach vorne gezogen, irgendwie. Und gesagt, halt an. Und in dem Moment habe ich angehalten und es war ein Kolbenfresser. Wir standen wie eine Wand, total Schaden, aber ich war gerade noch zum Stehen gekommen auf der Autobahn. Gott ist gut, er bewahrt auch über Bitten und Verstand. Und Verstehen heißt es ja biblisch gesehen. Und gestern war die Kontrollleuchte vom Motor, Motorkontrollleuchte bei meinem Wagen an, Nachmittag plötzlich beim Fahren. Und ich dachte, Motor ist ja noch da. Ich weiß nicht, was es heißt. Und habe gedacht, ich brauche das Auto heute. Es gibt keine Werkstatt mehr. Ich habe keine Ahnung gehabt, was ich da machen soll. Ohne Werkstatt, ohne Diagnosegeräte und weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, wofür so eine Motorkontrollleuchte dient. Bei der B-Klasse da. Heute war sie weg und ich bin wunderbar hierher gekommen. Das ist jetzt nicht die stabile Freude, von der ich reden will, weil das kann morgen wieder anders ausschauen und irgendwann sollte ich vielleicht die Werkstatt aufsuchen. Also wenn ihr meint, es wäre nötig, dann hebt die Hand nach der Predigt. Amen, ich habe deine Hand gesehen. Das ist schon, stabile Freude ist eine Freude, die immer da ist, die bleibt, die ist nicht abhängig von den Umständen, ob du einen Reparaturschaden hast, ob dein Auto nicht geht oder ob es geht. Und ich habe vorhin erzählt von einem Radfahrer, Erik Zabel, also im ersten Gottesdienst, der hatte sein Lieblingsrennen. Das Rennen, das er, hat mir meine Frau jetzt nochmal erklärt, das er am liebsten gefahren ist von allen, in den Ende der 90er Jahren oder so, einer der besten deutschen Radsportler, Mailand San Remo. Das war so ein Rennen, das sein Lieblingsetappe, sein Lieblingsrennen war. Und einmal hat er das gewonnen. Und beim Gewinnen, er war der Erste vor der Ziellinie, Bruchteil von Sekunden, hat er die Hände schon hochgerissen und aufgehört zu treten. Und ein anderer kam noch vorbei, wurde dann Zweiter. Das ist quasi in einem Tausendstel Bruchteil von Sekunden dieses Wechselbad von absoluter Jubel, das, was ich immer schon wollte, mein liebstes Ziel erreicht. Ich bin Erster in meinem Lieblingsrennen. Und im nächsten Augenblick zu erkennen, ich habe alles verspielt, das ist weg. Diese Enttäuschung und diese Freude gleichzeitig innerhalb von ein paar Sekunden im Fernsehen zu sehen, das ist manchmal so in unserem Leben. Also stabile Freude ist doch was anderes. Und wenn wir noch bei Beröa sind, und dann sollte ich mal anfangen, dann eine Schülerin hat sich so gefreut, die wusste, die hat alles reingelegt, was sie hatte in die Abschlussarbeit. Das ist ein Abschlussreferat zu schreiben mit 60 Seiten, 50, 60 Seiten. Und die hat mehr gearbeitet als sonst über die Jahre, hat alles gegeben, sagt sie. Und ich habe gemerkt, wie die freudig war und sagt, beim Abgeben, und das wird eine gute Note. Und sie hat sich schon auf die Note gefreut. Ich habe alles gegeben. Und dann war es eine 5. Diese Enttäuschung, wenn du denkst, das ist jetzt, ja, das sind diese Wechsel, der hat 3 Wochen mit dem Dozenten, mit dem Lehrer nicht mehr geredet. Die konnte ihn nicht mehr sehen, nicht mehr ansprechen. Toll. Motorleuchte ist es nicht. Okay. Das sind alles Dinge, egal ob du eine 1 bekommst oder eine 5, ob dein Auto geht oder nicht oder was auch immer, ob du siegst oder nicht. Das ist, glaube ich, alles das nicht, was Paulus hier sagt, stabile Freude. Er spricht von einer Freude, die losgelöst ist von deinen Umständen und das verstehen wir nicht. Und ich wage die These zu sagen, eigentlich könnte man jetzt Schluss machen und sagen, das, was Billy Graham damals gesagt hat, in einer Predigt, in einer sehr berühmten, Lord, Liar or Lunatic. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ist der Herr Lügner? Ist er Herr oder ist er einfach nur ein Verrückter? Und er sagte in der Predigt, das war der Zeit, wo ich mich bekehrt habe, habe ich das gehört, so in den 70er Jahren wohl schon. Wenn Jesus Christus wusste, dass er nicht Gottes Sohn ist und Retter, aber es sagte, dann war er ein Lügner. Wenn Jesus Christus sagte, er wäre der Sohn Gottes, aber es nicht ist und das nicht wusste, dann war er ein Verrückter. Aber wenn Jesus Christus der Retter ist und der, der sagt, der Sohn Gottes ist und der Sohn Gottes ist, dann gibt es in dieser Welt nichts Wichtigeres für uns, als ihn kennenzulernen. Und das ist eigentlich, das ist stabile Freude. Das ist das, was Paulus hier macht in seinem Schreiben an die Philipper, einer Gemeinde, die er gegründet hat und in der er so tiefe Beziehung hatte, wie zu keiner anderen Gemeinde. Das darf man fast gar nicht sagen. In der Literatur wird die Gemeinde wie genannt, die Lieblingsgemeinde des Paulus. Liest man öfters, die Lieblingsgemeinde des Paulus, wegen diesem herzlichen Ton, der da spricht. Und es war die erste Gemeinde in Europa. Ist auch krass, weil der Geist Gottes hat Paulus verhindert, in alle möglichen Richtungen, in Richtung Türkei, in Richtung Kleinasien und sonst wo zu gehen, zu missionieren. Und in Apostelgeschichte 16 lesen wir, der Geist Gottes wehrte ihm. Wir wissen ja nicht genau, wie das praktisch aussah, aber er hat wohl einfach nicht gekonnt. Er sagt, wir wollten dorthin gehen, in die Stadt, Gemeinde gründen, missionieren, ging nicht. Der Geist Gottes ist dagegen. Er hat das gespürt. Und dann hat er diesen Traum gehabt von einem mazedonischen Mann, also Philippi in Mazedonien, sagt, komm rüber und hilf uns. Das war der Ruf quasi aus Asien nach Europa. Jesus, so sehr wichtig war Jesus das, dass dort eine Gemeinde entsteht. Und das ist deswegen auch ein ganz besonderer Brief. Gleichzeitig wird der Brief der Freude genannt. Paulus ist im Gefängnis dann. Er kam schon ins Gefängnis bei der Mission dort damals, weil er einer Magd, einer Sklavin, einer griechischen Sklavin, die besessen war von einem Dämon, weil er die befreit hat und sie dadurch nicht mehr wahrsagen konnte. Und die Eigentümer hatten Geld verloren. Ja, die Wahrsagerin funktioniert nicht mehr. Paulus kam ins Gefängnis deswegen. Er hat gelitten auch, aber da ist eine Gemeinde entstanden. Und später, vielleicht Jahre später, vielleicht um die 60er Jahre, Anfang der 60er Jahre, da streiten sich die Leute, ist eigentlich auch nicht so ganz wichtig, wann wirklich sitzt, aber dann sitzt Paulus im Gefängnis und da spricht er 5-mal in einem Brief an die Philipper davon, von den Fesseln nämlich, von den Ketten, in denen er ist, angesichts meiner Ketten, in den Ketten, oder 4-mal kommt dieses Wort Ketten vor in diesem Brief. Und gleichzeitig in dieser Situation, in der er schreibt, ich bin Gefangener wegen meines Glaubens an Jesus Christus. Und wenn er das zusammenaddiert, das ist uns oft gar nicht so bewusst, es waren Jahre. Paulus war nicht 2 Monate im Gefängnis, dann wieder 3 Jahre frei. In meinem Fall war er mindestens 2 Jahre im Gefängnis. Der hatte viele Jahre seines Lebens in verschiedenen Gefängnissen zugebracht. Und einmal auch hier, und dann schreibt er einen Brief an seine Gemeinde, seine Lieblingsgemeinde, die er gegründet hat, und sagt und spricht von seinen Ketten und er will ihnen sagen, er will sie beruhigen und sagt, wie es ihm geht und will sich bedanken für die Hilfe, die sie ihm geschickt haben, ins Gefängnis hinein. Das ist so das Schreiben. Und da schreibt er und in diesem Brief spricht er 16-mal von Freude. In einem Brief, in dem er sagt, ich weiß nicht, ob ich nochmal freikomme. Ich weiß nicht, ob mein Leben als Trankopfer, er hat so ein Bild, wie so ein Opfer ausgegossen wird, also als Opferschale, mein Blut vergossen wird für den Dienst für euch. Kann sein, in Kapitel 2, Vers 16, in Kapitel 1, Vers 21 folgende oder so spricht er davon, ich weiß nicht, wie der Prozess ausgeht hier mit Tod oder Freispruch, ob ich lebe oder sterbe. Leben ist für mich Gewinn, Sterben ist für mich Gewinn, Leben ist gut für euch. Es ist ein offene Situation und wir sehen trotzdem nichts von Leid. Er spricht nicht von Depression, er spricht nicht von Angst, er spricht von 16-mal von Freude und sagt, freut euch und ich freue mich, dass das Evangelium, ich finde einen Satz genial, ich glaube, Öli hat drüber gepredigt oder vielleicht im ersten Kapitel, jedenfalls, den finde ich sagenhaft, wo er sagt, ob ich lebe oder sterbe, ich weiß nicht, wie es ausgeht. Was mich betrifft, so fängt der Vers an, was mich betrifft, ich hier im Knast, kann sein, dass ich euch geschenkt werde oder nicht. Aber in jedem Fall gewinnt das Evangelium. Und deswegen, und dann kommt das Wort Freude vor, deswegen freue ich mich. Ich weiß nicht, ob ich überlebe oder nicht den Prozess, aber Gottes Wort verbreitet sich. Und deswegen freue ich mich. Also Paulus hat sich nicht an der Note aufgehängt oder am Auto an der Kontrollleuchte, sondern er hat an dem sich aufgehängt, der alles kontrolliert, der über uns alle leuchtet, an dem Herrn der Welt, an Gott. Das ist stabile Freude. Ich finde den Titel genial, dass es nicht tiefe Freude heißt. Weil die kann man schon haben. Es gibt Momente, Glücksmomente. Es gibt Freude, vielleicht bei der Geburt deines Kindes oder bei was immer du erlebt hast. Aber die kann später wieder abgelöst werden. Stabilität und Freude, das ist eine andere Qualität. Freude, die Gott gibt, meinen Frieden gebe ich euch, die kann dir keiner mehr nehmen. Und Paulus hat seine Freude, obwohl er äußerlich praktisch in Ketten im Gefängnis war und noch nicht mal wusste, ob er wieder freikommt, 16 Mal von Freude zu reden, das ist Glaube. Das ist nicht verrückt, sondern er wusste, meine Freude ist darin begründet, dass der Gott des Himmels, dass er hier alles in Kontrolle hat. Und deswegen fand ich das Zitat, das ich jetzt gelesen habe von Billy Graham, auch so toll, wo er sagt, wenn ihr mal lest, dass ich gestorben sei, glaubt es nicht. So stark aus. Jetzt ist er mit 99, fast 100-jährig gestorben. Eine Legende im Reich Gottes eigentlich. Ein Prediger, wie vielleicht im 18. Jahrhundert John Wesley so viele Leute erreicht hat für seine Zeit, ist jetzt beim Herrn und sagt, glaubt es nicht, wenn ihr lesen würdet, dass ich tot bin, weil ich bin nicht tot, ich lebe bei Gott für alle Ewigkeit. Diese Freude, die kann dir keiner nehmen. Deine Freiheit kann dir jeder nehmen und dein Leben sogar. Und da sagt Jesus, fürchtet nicht den, der die Macht hat, euch das Leben zu nehmen, sondern fürchtet den, der danach noch Macht hat. Und das ist der Gott im Himmel. Also das ist jetzt nicht so ein Thema, ja, sei froh, weil dir geht's gut. Aber ich muss jetzt fortfahren, aber jetzt habe ich ja viel mehr Zeit. Wir haben erst morgen Lehrersitzung um 8. Also ein Brief, 16 Mal das Wort Freude in dem Brief, in dem mehr als in allen anderen Briefen das Wort Ketten vorkommt. Das ist dieser Gegensatz. Also angesichts einer schwierigen Situation spricht er noch mehr von Freude. Das heißt, er freut sich. Und es ist auch mal schön zu sehen, was seine Art der Freude ist. Worüber freut er sich? Paulus sagt, ich freue mich, dass ich ein neues Pferd gekriegt habe. Ich freue mich, dass ich ein neues Auto habe. Ich freue mich über einen guten Job. Ich freue mich über Gesundheit und langes Leben. Das sind doch alles gute Dinge. Über eine schöne Frau, die Gott mir geschenkt hat. Das sind alles gute Dinge. Aber das steht alles dort nicht im Text. Sondern im Philipperbrief steht unter anderem, ich freue mich, wenn ich für andere bete. Das ist doch krass. Oder irgendwie, ich freue mich, wenn ich für euch bete. So sagt er im ersten Kapitel, Vers 18, jedes Mal, oder Vers 14, Vers 4 sogar, ganz am Anfang, zum ersten Mal, wenn ich für euch bete, freue ich mich. Ich freue mich, sagt er, wenn von Jesus erzählt wird. Und selbst wenn Leute es aus Gewinnsucht machen, so, ich will jetzt so bestimmte Prediger, die da noch, da wo die Dollarzeichen unterm Titel eingeblendet werden, werden sie predigen. Ist mir egal, sagt er, wenn nur Christus verkündet wird. Paulus ist auch da krass. Ich freue mich einfach, wenn Christus verkündet wird. Wenn jemand mir, egal ob jemand mich schaden will. Meine Frau unterrichtet Deutsch, ich unterrichte Griechisch daher und Hebräisch. Okay, er freut sich am Glauben und über den Glauben, den Gott geschenkt hat. Er freut sich am meisten über Einmütigkeit. Er sagt, das ist das Genialste, Kapitel 2, Vers 1. Macht meine Freude vollkommen, wenn ihr alle eines Sinnes seid. Eine größere Freude kann ich nicht mehr haben. Das ist auch krass. Also der Pastor sagt, das schönste Geschenk, das ihr mir geben könnt, liebe Philipper, ist, seid eines Sinnes, seht den anderen höher als euch selbst, dient einander in Liebe. Und 4, 5 Mal kommt dieser Ausdruck, seid eines Sinnes, denkt in eine Richtung, denkt alle das Gleiche, wen man wählen soll, was man anziehen soll. Das ist anders gemeint hier, aber dazu haben wir jetzt nicht die Zeit und ihr habt ja auch geniale Lehrer hier. Er freut sich also über Einmütigkeit, ganz besonders. Er freut sich über die Hingabe der anderen. Er freut sich mit den anderen. Er freut sich über engagierte Christen. 2, Vers 29. Er freut sich an Jesus, ganz klassisch in Jesus, er freut sich in Jesus. Und in Jesus diese Freude, das ist ein Geschenk, das kann ich mir nicht holen durch Rhetorik, das muss Gott schenken. Wenn Jesus der ist, als der sich ausgibt, dann gibt es nichts Wichtiges, als ihn kennenzulernen. Und das ist eine Freude, die Gott dir dann schenkt, weil da freuen sich die Engel im Himmel, wenn jemand das macht. Das ist etwas, das kriegst du und dann hast du Jesus im Herzen. Und es ist wichtig, dass wir merken, und das wiederholt er dann noch ein paar Mal, Freude am Herrn, das ist unsere Kraft. Deswegen gibt es diesen Chorus, seid froh in dem Herrn alle Zeit. Kennt ihr das? Seid froh in dem Herrn alle Zeit, abermals sage ich, seid. Wir haben das als junges Ehepaar mit einem anderen Ehepaar gesungen. So alt ist das Lied schon. Also wir sind jetzt fast 35 Jahre verheiratet. Und wir wollten es aufnehmen. Ich spielte Gitarre, Kassettenrekorder und dann haben wir gesungen als Kanon, seid froh. Wir sind, glaube ich, über das Seid froh nicht rausgekommen. Wir haben ständig gelacht. Also dann haben wir gesagt, wir haben zwar die Aufnahme, da ist nichts geworden, aber es war große Freude da, über den Text, das als Kanon zu singen. Freude in Jesus. Und das ist wichtig, dass die Gemeinde Jesu das wieder zeigt, dass wir nicht verbiestert sind und gesetzlich orientiert und das darfst du nicht, sondern dass du sagst, ich, Jesus Christus, der alles in der Hand hat, ist mein Herr und ich freue mich über ihn jeden Tag. Also eine tolle Gemeinde und der sagt ja jetzt die Worte im Philipper 2, 12 bis 18, die sehr schwer verständlich sind. Ich habe lange nicht darüber gepredigt. Darfst du gerne noch den vorigen Text haben, nämlich wie erhalten wir diese Freude, wie helfen wir uns, diese Freude zu bewahren? Er sagt, nehmt euch Christus als Vorbild. Das müsst ihr im Kopf haben, den Christus-Hymnus, das sogenannte Lied, also der Gott gleich war in allem, sich entäußerte, Knecht wurde, erniedrigt bis zum Tod ans Kreuz, als Sklave gestorben ist und Gott hat ihn erhöht über alle und dem Namen gegeben, der über alle Namen ist, sodass jedes Knie sich beugen wird, jede Zunge bekennen wird, Jesus Christus ist der Herr. Und für die Zeugen Jehovas könnte man noch zufügen, zur Ehre Gottes des Vaters. Ja, du darfst Jesus als Gott und Herrn anbeten, zur Ehre Gottes des Vaters. Es nimmt Gott dem Vater nicht die Ehre weg, sondern im Gegenteil, es ehrt Gott, wenn du Jesus anbetest. Das ist der Christushymnus vorher in Vers 6 bis 11, zweites Kapitel im Philipperbrief. Das ist sehr theologisch, sehr theoretisch klingt das, ein Lied, sehr poetisch. Heißt auch so Hymnus, Christushymnus ist so der häufig gelesene Titel über Jesus, der Weg Gottes, den er für uns gegangen ist. Von der allergrößten Höhe, die es gibt im Universum, zur allerniedrigsten, die es gibt in dieser Welt. Und dann wieder aufgefahren. Descending into greatness oder to greatness oder wie es im Englischen hieß. Er stieg hinab zur Größe für uns, um uns dann mitzunehmen. Darin verankert Paulus seine Freude. Und diese Verse, das ist die Grundlage, die Folie für das, was wir jetzt lesen. Also das ist jetzt kein neuer Absatz, jetzt habe ich ein neues Thema. Das war Jesus, Lobpreis ist vorbei, jetzt kommt Leben. Lebt anständig, lebt würdig des Evangeliums, stiehlt nicht. Also so praktische Anweisungen. Aber Paulus will jetzt in Vers 12, sagt er das, was eben zu lesen war in Philipper 2, Vers 6 bis 11, das ist der Grundlage, warum ihr jetzt so handelt, weil Gott diesen Weg gegangen ist, gibt es für uns keinen Alltag mehr, der anders ist. Alles ist in Christus jetzt verankert, versteht ihr das? Dein Leben ist in Christus verborgen und Christus ist der Grund deines Lebens. Deswegen musst du dein Leben so führen und das sagt er vor diesem Christushymnus, seid gesinnt, wie Jesus war. Und dann sagt er, denn er hat das und das gemacht. Und dann sagt er, und das deshalb, meine Geliebten, weil wie ihr immer gehorcht habt, nicht nur in meiner Anwesenheit, sondern auch in meiner Abwesenheit, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Ich habe es hier schon ein bisschen verdeutscht, modernisiert. Im Grundtext steht hier quasi, bewirkt euer Heil, wirket euer Heil, eine Befehlsform, ja, mit Furcht und Zittern. Es klingt so heftig, dass man, das klingt schon ein bisschen richtig, es ist aber auch richtig so. Es ist jetzt nicht eine Verflachung. Hier steht so sollt ihr mit großem Ernst und Ehrfurcht weiterhin dafür Sorge tragen, dass eure Rettung zur Erfüllung kommt. Klingt schon ein bisschen anders. Aber steht dir das daher davor? Das daher bezieht sich auf den Weg Christi, was Jesus für dich getan hat. Das ist die Grundlage, dass du jetzt was in Anspruch auch hast. Jesus hat was erwirkt, aber das heißt nicht, alles ist Gnade, ich mache gar nichts mehr. Ich lege mich ins Bett und warte, bis der Herr wiederkommt. Sondern es heißt, und in Vers 1, 27 beginnt er diesen ganzen Absatz und er endet hier in Vers 18, Es heißt, wandelt, das ist die Überschrift quasi, wandelt würdig des Evangeliums Gottes. Wenn du Christ bist, dann leb auch entsprechend. Also Wort und Tat, Glaube und Tat muss übereinstimmen. Und das ist, darum geht es ja eigentlich. Und das ist ein schwieriger Vers. Tuet alles ohne Murren und Zweifel, sagt er dann. Wirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Tut alles ohne Murren und Zweifel. Ist im Grunde das Gleiche, anders ausgedrückt ein bisschen. Damit ihr tadellos und makellos seid, reine Kinder Gottes, inmitten eines verderbten und verdorbenen Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Sterne am Firmament. Das ist übrigens kein Wunsch, damit ihr leuchtet oder in der Hoffnung, dass ihr mal ein bisschen aufblitzt, sondern das ist eine klare Feststellung. Lebt, aber ihr leuchtet, ihr seid schon das Licht, das sagt Jesus dir auch. Ihr seid das Licht der Welt, auch wenn wir uns manchmal nicht so fühlen. Du bist das Licht der Welt, ich bin das Licht der Welt, ihr sollt leuchten. Und eine Leuchte, die vergräbt man nicht, sondern die leuchtet einfach. Du kannst gar nicht anders. Wenn du eine Birne anmachst, dann leuchtet sie, das ist ihre Natur. Und Gott bringt uns zum Leuchten und wir sollen die Welt zum Leuchten bringen, einer verdorbenen und verdrehten. Also ihr leuchtet wie Sterne am Nachthimmel. Das heißt, wir geben Orientierung und so weiter. Und dann kommt, denn ihr habt das Wort des Lebens zu meinem Ruhm am Tag Christi. Oder man könnte sagen, und haltet fest, indem ihr festhaltet. Lebt in der Nachfolge Christi, indem ihr am Wort des Lebens festhaltet. Darauf achtet. Das gleiche Wort wird übrigens mal verwendet bei Jesus, als er schaut, eine Witwe, die Leute geben Opfer. Und Jesus gab Acht drauf, wie viel jeder gibt. Und dann gibt es ja dieses Beispiel, wo er sagt, diese Witwe, die hat nur 2 Cent reingeschmissen, aber das war ihr ganzes Lebensunterhalt. Der reiche Millionär, der hat 100 Euro reingeschmissen, das ist für den gar nichts. Jesus, also Lukas 21 oder wo das steht, da steht das Wort auch. Jesus hat Acht gehabt auf die Menschen, wie sie handeln in dem Moment und sagt, habt Acht drauf auf das Wort des Lebens. Das soll euch nicht egal sein, das ist wichtig, das Wort Gottes ist wichtig und ist Wahrheit und ist eine Richtschnur. Habt Acht auf das Wort Gottes. Gebt Acht. Und an anderen Stellen auch. Aber es kann auch heißen, indem ihr das Wort des Lebens präsentiert, darbietet. Das heißt, ich habe Acht, es ist mir wichtig, aber es ist mir so wichtig, dass ich gleichzeitig weitergebe. Versteht ihr das? Also es kann manchmal im Griechischen 2 verschiedene Bedeutungen haben. Wir übersetzen eine, aber es könnte die andere auch sein. Es finden sich beide Übersetzungen an. Das sind dann die Momente im Hauskreis, wo es heißt, bei mir steht es aber so. Und da ist es beides möglich. Hab Acht auf das Wort Gottes. Das ist auch Grund zur stabilen Freude, das Wort Gottes in dir und wenn du danach lebst. Und gib's auch weiter. Das ist bei Paulus noch die größere Freude. Das ist eigentlich der Grund seiner Freude. Er hat Wort Gottes weitergegeben und freut sich jetzt an den Menschen, die das Wort Gottes wiederum auf sich aufgenommen haben. Ja. Er freut sich nicht über neues Auto, wie gesagt, und solche Dinge, über materielle Dinge, sondern über das Heil Gottes, das sich in Menschen zur Auswirkung kommt, das bei Menschen wirkt, über die Rettergnade Gottes. Und dann sagt er, und selbst wenn ich bei meinem Dienst, diesem Opferdienst, am letzten dann in Vers 17, 18, selbst wenn ich als Trankopfer ausgegossen werden sollte, das heißt, er weiß immer noch nicht, wie es bei ihm ausgeht, freue ich mich. Und ich freue mich mit euch allen. Freut euch auch ihr ebenso und freut euch mit mir. So schließt er also diese Ermahnung, diese ganze Mahnrede von 1,27, also von dem Satz, wo es heißt, wandelt würdig des Evangeliums. Kommt jetzt mit, am Ende steht Freude, 4-mal Freude. Also wir lesen meistens nur, du musst das und das tun, leb anständig, halte dies, tu das nicht und so weiter. So denkt Paulus gar nicht, glaube ich, sondern er sagt, im Alten Testament gibt es ja auch diesen Psalm 119, glaube ich, da heißt es irgendwo, Deine Gebote stellen mich auf weiten Raum. So heißt es in irgendeiner Übersetzung. Das ist auch seltsam. Für uns sind Gesetze etwas, was uns einengt. Der Beter im Alten Testament weiß, weil der übersetzt es auch nicht als Gesetz. Die Tora ist eigentlich die Weisung. Wegweisung ist die Weisung Gottes. Deine Weisungen stellen mich auf weiten Raum. Sie ermöglichen mein Leben weiterzuführen. Sie führen mich nicht in die Enge, sondern in die Weite. Wir denken gar nicht mehr so. Ich glaube, Paulus denkt auch so. Ich freue mich. Er freut sich hier nicht, dass er geopfert wird. Er freut sich hier nicht, dass er im Gefängnis sitzt. Wir müssen uns nicht über Dinge freuen, die negativ sind. Er freut sich und mit denen, das macht ja keinen Sinn, wenn er sagt, ich werde jetzt gleich hingerichtet, aber freut euch mit mir. Oder freut euch, das sagt er auch, ja, sagt hier alles quasi. Er sagt dann aber, ich freue mich mit euch. Das würde ja heißen, also ihr freut euch, wenn ich sterbe. Sondern er schließt mit viermaligen Freude, weil er sagt, ich freue mich nicht über das, was konkret bei mir passiert. Ich freue mich darüber, dass euer Glaube wächst. Ich freue mich mit euch über euren Glauben, der überall bekannt wird. Den Thessalonikern sagt er zum Beispiel einmal im Brief, euer Glaube ist in der ganzen Region bekannt. Ja? Das heißt, die haben weiter missioniert. Darüber, über diese Dinge freut sich Paulus. Das ist stabile Freude. Versteht ihr, was ich sagen will? Das ist ja schon fast Nachmittag. Also es geht hier nicht um werksgerecht. Jetzt gehe ich nochmal zurück und dann sind wir schon fertig. Es geht nicht darum, sich über negative Dinge zu freuen, hier in dem Text, sondern er schließt mit vierfacher Freude, um zu sagen, das, was Gott gewirkt hat und der Weg Gottes, uns der Aufstieg Jesu über alle Höhen, dass wir ihn anbeten und erkennen dürfen, das ist Grund höchster Freude. Und wenn ich jetzt zum Herrn gehe, freut euch, ich freue mich für euch, mit euch allen, über euren Glauben, nicht über die negativen Dinge, die uns passieren. Ich freut euch ebenso über das, was Gott in eurem Leben noch tut, über das Evangelium Gottes, über seine Gnade. Du kannst dich freuen in Ketten. Paulus spricht hier, wie gesagt, immer wieder von Ketten und sagt er, und wir haben Ketten in allen möglichen Bereichen. Sind es Krankheiten, ist es der Brief morgen einer ärztlichen Untersuchung, der negativ ist. Wir kennen das, dass wir manchmal im Leben aus einer Freude raus, so heller, die Sonne ist da und plötzlich kommt ein Schatten und du gehst tagelang unter wie so unter dunklen Wolke. Du kannst es nicht abschütteln. Eine böse Bemerkung, ein Streit, was auch immer, ein finanzielles Bedrohung, so Dinge, die dich in Ketten setzen quasi. Aber Jesus ist trotzdem, wenn die Sonne, ihr kennt ja den Spruch, ja, die Wolken, die können ja noch so schwarz sein, die Sonne ist immer noch da, die geht nicht weg, die ist da. Wir sind einmal bei solchen schwarzen Regen, Wolkenbruch in meiner Heimat. Ich komme aus Traunstein. Da ist der Rauschberg. Der klingt zwar nicht so fromm, aber es ist ein schöner Berg. Rauschberg. Und da war unten, das war Wolkenbruch und schwarze Wolkenwand. Alles schwarz über dir. Wir sind da mit der Seilbahn hoch und oben war blauer Himmel, Sonne und die Wolken waren unter dir. Du hast das ganze Land gesehen, nur ein Meer von Wolken. Man hat das Gefühl gehabt, man bräuchte jetzt nur von dem Berg runtersteigen, über die Wolken gehen. Plötzlich, und dann merkst du, die Sonne ist immer noch da, auch wenn es unten regnet. Gott ist da und er will dich zu sich ziehen. Jetzt geht es nur in Gedanken, im Gebet. Ja. Er zieht dich hoch aus seiner Kraft. Aber irgendwann, und das glaube ich, meint Paulus mit Freude hier ja auch, wenn ich beim Herrn bin, dann zieht er mich wirklich hoch. Dann rede ich nicht nur von der Freude einst, sondern ich habe sie für alle Ewigkeit. Das, was Billy Graham auch sagte. Also, und hier sagt er nicht, wirkt dein Heil. Das muss ich jetzt nur kurz erklären, glaube ich, und dann können wir essen. Ist ja auch Freude. Nicht stabile Freude, weil man kriegt ja immer wieder Hunger. Andauernde Freude, aber manchmal auch tiefe Freude. Paulus sagt nicht, schaffe jetzt dein Heil. Arbeite dran. Das wird ja allem anderen widersprechen, was er sonst schreibt. Aus Gnade seid ihr errettet, ja. In Galaterbrief, Römerbrief und so weiter. Das ist nicht Paulus, der sagt, jetzt Gott hat nur einen Teil gemacht, ja. Den Rest musst du machen. Das ist nicht evangelisch, ist auch nicht biblisch. Das ist nicht Werksgerechtigkeit, sagt er nicht. Arbeite dein Heil, erarbeite es. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Die Antwort war von Paulus, glaube ich, Glaube an den Herrn Jesus Christus. Und das habt ihr, oder das haben die Philipper. Jetzt sagt er ihnen, den er in Kapitel 1 des Heil bereits zugesprochen hatte, in Vers 27 oder so, schafft euer Heil mit Furcht und Zittern. Das heißt, es kann nicht heißen, jetzt arbeitet ihr aber auch noch dran, sonst geht es verloren. Ja. Gott hat nur einen Teil Heil geschenkt und den Rest müsst ihr machen. Und das ist eben das, eigentlich ist es eine Umschreibung dafür, lebt jetzt, weil Gott euch alles geschenkt hat. Und das in Vers 13 gleich ja die Antwort ist, Er sagt, denn Gott ist es, der in euch wirkt, das Wollen und das Vollbringen. Er sagt, wirkt dein Heil, aber Gott hat alles in dir schon getan, dein Wollen und dein Tun. Dass du überhaupt gerettet werden willst, ist Gottes Werk. Werk, das ist Gnade. Das kann man nicht einem überstülpen. Dass du arbeiten willst im Reich Gottes, ist Gottes Gnade. Er hat bereits alles schon getan, das Wollen und das Vollbringen. Gott hat alles getan. Und trotzdem steht dieser Vers, und ich glaube, den kann man nur so deuten, leb als Gemeinde so, wie es dem Evangelium Christi würdig ist. Nicht schaffe es, sondern führe es zu Ende. Arbeite mit Gott weiter. Es steht auch in der Gegenwartsform, schaffe dein Heil. Das ist nicht erreiche es mal, sondern leb dein Leben ständig so, dass du quasi mit Gott zusammen arbeitest oder Gottes Wirken nicht umsonst wird für dein Leben. Das ist vielleicht besser. Also, nimm dein geistliches Leben ernst und nicht auf die leichte Schulter. Furcht und Zittern ist es. Sei dir bewusst, dass Rettung nicht Weichspülvorgang ist, so ein Geschenk und billige Gnade, sondern dass es auch Dinge an den Tag bringt, die du vielleicht nicht gern hören willst. Und vor Gott, Gott ist nun mal der heilige Gott. Er ist nicht der Kumpel. Reinhold Olonska hat das mal gesagt. Jemand kam zu mir und gesagt, mit meinem Gott kann ich Pferde stehlen. Er sagt, das ist nicht mein Gott. Mein Gott ist kein Pferdedieb. Also dieses, dass man oft so hat, so dieses Kumpelhafte. Gott ist der Herr der Welt, des Universums. Er ist der heilige Gott. Und sein Heil ist nicht billig. Und deswegen Furcht und Zittern verwendet er an einer anderen Stelle für Titus und sagt, ihr habt an die Korinther, ihr habt den Titus als den Abgesandten Gottes mit Furcht und Zittern aufgenommen. Jetzt sagt er, wirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Das heißt also nicht, du sollst zittern wie Espenlaub oder wie nennt man das, wenn du an Gott denkst und an deine Rettung, bin ich vielleicht errettet oder nicht, sondern Titus wurde aufgenommen wie ein Missionar Gottes mit Furcht und Zittern heißt, das ist eine Wendung, die Paulus gern verwendet. Mit Ehrfurcht und Respekt. Wenn er predigt, haben die Leute drauf gehört. Die haben nicht einfach gesagt, was will der Depp oder so, sondern die haben gesagt, das ist jetzt Wort Gottes. Ja? Das ist Furcht und Zittern. Sie haben ihn respektiert, sie haben auf seine Worte geachtet. Und deswegen sollt ihr euch darauf einlassen, daran zu arbeiten. Was ihr dafür braucht aber, gibt Gott euch selbst. Anders gesagt, das ist ein Ausdruck, leb als Christ, bewähr dich als Christ. Und ich habe gerne manchmal die Neue Genfer Übersetzung. Manchmal finde ich sie schräg und manchmal finde ich sie genial. Hier finde ich sie eigentlich gut, richtig gut. Die sagt nämlich, die übersetzt diesen Text so, diesen einen Vers, schafft euer Heil mit Furcht und Zittern. Das ist dann hier fast ein halbes Buch. So, ihr sollt euch Gott weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht unterstellen, Furcht und Zittern, und alles daran setzen, das ist schafft, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Du kannst sie nämlich auch verspielen. Du bist gerettet, aber Jesus sagt, vielleicht nochmal ein anderes Bild, er sagt, niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Aus der Hand Gottes kann dich keiner rausreißen, kein Teufel und nichts. Aber du selbst könntest sagen, ich gehe jetzt. Und in der Souveränität wie im Paradies damals lässt Gott es zu. Und an einigen Stellen lesen wir, dass Gott weinte. In Genesis 6, es stach ihn durchs Herz, als er die Bosheit der Menschen sah. Mit auf die Bosheit des Herzens der Menschen reagiert Gott mit einem gebrochenen Herzen. Das ist interessant, diese Doppelung. Es brach sein Herz, heißt er eigentlich, als er das verdorbene Herzen der Menschen sah. Gott leidet, aber er gibt dir trotzdem die Freiheit. Du bist der Einzige. Jesus weint bei Jerusalem einmal. Wie oft habe ich versucht, dich zu sammeln, aber du hast nicht gewollt. Und dann heißt es, und Jesus weinte. Gott gibt uns die Freiheit und das ist unglaublich, dass ein Gott, der mitleidende Gott, darf man fast gar nicht sagen in der Theologie. Aber ich glaube, das ist das Herz Gottes. Das ist, er gibt sich so, damit wir verstehen, wie sehr er uns liebt. Also, und das ist es, schafft dein Heil mit Furcht und Zittern, heißt nicht jetzt kämpf und halte die Gebote und mach dir selbst Angst, sondern gib alles Gott. Er hat alles für dich getan. Er leidet für dich, vielleicht manchmal immer noch, und er litt damals am Kreuz für dich. Mit Respekt ordne dich ihm unter. Lern vom Weg Jesu. Das ist die Überschrift über diese Verse. Seid gesinnt, wie Christus war. Das war ja die Überschrift. Daher, man könnte sagen, schau zu, dass das Heil nicht vergeblich war. Das Werk Gottes nicht an dir vergeblich war. Und deswegen erinnert er sie hier. macht es. Und das ist unsere Berufung. Und am Schluss sagt er, geteilte Freude ist doppelte Freude. Und das ist das erste Mal, dass er zum auffordert, sich zu freuen. Ja, wir haben schon öfter Freude hier, vorher schon. Das wisst ihr ja inzwischen durch die Predigtreihe. Aber hier, glaube ich, ist es das erste Mal, freut euch als Befehl. Sagt, freut euch doch mal über das, was Gott in unserem Leben getan hat. Ob ich im Knast ende oder in Freiheit. Ist das nicht so wichtig? Sondern freut euch über Gottes Wirken, über Gottes Heil. Ob ich mich abmühe im Dienst oder ob ich ablebe im Dienst. Ich freue mich, weil ich bin immer noch in Gottes Hand. Das ist nicht das Ende und das ist nicht das Schlimmste. Sondern das Schlimmste wäre, aus Gottes Hand rauszugehen. Er freut sich hier über den Glauben seiner Geschwister. Er freut sich nicht über das Martyrium. Und er sagt ihnen auch nicht, freut euch darüber, wenn ich jetzt bald Märtyrer werde. Das ist eine falsche, verdrehte, üble Haltung. Er sagt, freut euch mit mir und ich freue mich mit euch über euren Glauben. Freut euch mit mir über meinen Glauben. Freut euch mit mir. Der Aufruf zur gemeinsamen Freude. Und ich möchte jetzt einfach beten und dann Herr Jesus, wir sehen dieses Wort, dass es Angebot ist und auch Gebot, dass es Anforderungen hat, aber auch das, was du getan hast, Verheißungen. Du hast alles gewirkt, du wirkst in uns, das Wollen und das Tun. Und manchmal scheitert es scheinbar bei uns daran, wir könnten es, aber wir wollen nicht. Oder wir haben das Gefühl, wir würden gerne, aber wir können nicht. Herr, wie auch immer, es ist Gnade von dir und ich danke dir, dass diese Worte nicht enden mit und jetzt strengt euch an, sondern mit der viermaligen Aufruf zur Freude. Hilf uns das zu sehen, dass du ein Gott bist, der uns liebt und der uns nicht in Druck und in Sklaverei halten möchte, sondern der uns aus Freiheit zu sich rufen möchte. Herr, wir haben jetzt die Freiheit, zu dir zu kommen und ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen begegnest, dass dein Wort ihn ins Herz trifft, ihn wirklich mit neuer Freude erfüllt, mit Frieden, der im Himmel verankert ist. Nicht in den Umständen, aber dass du auch in den Umständen dein Licht durchscheinen lässt durch die dicksten Wolken, Herr. Dort, wo Ketten sind, Herr, nimm sie weg und gib Geschwister und gib so wie den Epaphroditus, der Paulus im Gefängnis besucht hat, hier im Philipperbrief, Geschwister, die einander besuchen und den Glauben stärken und trösten und helfen. Danke, Herr, dass du das bei Paulus gemacht hast und danke, Herr, dass du der Grund der Freude bist, dass du das auch bei uns machst. Du bist der Gott, der hilft, der Gott, der sieht. Und wir wollen uns in deine Hände befehlen, Herr. Dir sei Ehre und Preis. Amen.